Herzlich willkommen zum Podcast der Jungen Union Konz in Zusammenarbeit mit der CDU Konz. Wir alle kennen Konz als unsere Heimat, aber die wenigsten kennen die Geschichte dahinter. Mein Name ist Johannes Görgen, neben mir sitzt Marcel Daven. Hallo Marcel.
Hallo Johannes, auch willkommen von mir an die Zuschauer, Zuhörer. Ups. Ja, wir haben uns heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, den Rudolf Molter, Ehrenbürger der Stadt Konz. War lange Jahre als Architekt und Denkmalpfleger tätig und du warst auch selber 33 Jahre Mitglied im Stadtrat.
So ist es, und Bauausschuss.
Genau. Und wir haben dich heute vor allen Dingen deswegen eingeladen, weil du dich viel mit der Geschichte von Konz auseinandergesetzt hast. Du hast ja selber die Kartäuser und die Konzer Stadtchronik geschrieben. Ja, ich denke, wir haben heute ein interessantes Thema vor uns. Johannes?
Ja, auf jeden Fall. Schön, dass du da bist, Rudolf. Wenn wir jetzt nur den Blick einmal vom Roschäder Berg, vom heutigen Panoramaweg aus schweifen lassen, erblicken wir das Moseltal und schauen auf das Zentrum von Konz. Etwas imposanter ist der Blick auch noch vom oberen Weinbergsweg. Von da hat man noch eine etwas freiere Sicht ohne Beeinträchtigung durch Bewuchs. Und ja, das Panorama ist im Süden begrenzt von dem Rosenberg bei Wasserliesch, der Graner Höhe und das Industriegebiet Konzerbrück sowie der Saar-Mosel-Mündung. Blickt man nun in Richtung Westen, sieht man schon den Beginn der Eifelhöhen. Weiter schweift der Blick dann über das Zentrum der Stadt, über Kathaus bis hin zum alten Ortsteil Merzlich mit dem Kloster St. Bruno, der ehemaligen Kathause, und in der Ferne die südlichen Stadtteile von Trier, Medard, Matheis, Euren und Trier West. Zu unseren Füßen dominiert zurzeit noch die Dachlandschaft der ehemaligen KUAG. Gegründet wurde diese 1964, am Ende mit fast 2000 Beschäftigten. Parallel hierzu verläuft nun seit über 160 Jahren der Schienenstrang der sogenannten Saartaleisenbahn. Die parallel zur KUAG unmittelbar an den Gleisen liegenden industriellen Gebäudestrukturen gehörten bis 1956 zu den Eisenbahnwerkstätten von Konz-Kathaus und wurden später von Pegolan übernommen. Ja, die Geschichte und Entwicklung von Konz ist bekanntermaßen sehr geprägt von der Eisenbahn und deren Einrichtung. Deshalb gilt auch heute noch Konz als Eisenbahnsiedlung und Eisenbahnstadt. Deshalb wird das Thema heute maßgeblich Konz und der Geschichte der Eisenbahn gewidmet.
Ja, auf das Thema gehe ich gerne ein. Diese Facette der Konzer Geschichte beginnt also mit dem Bau der Saartalbahn ab etwa 1857. Sie verband mit der Eröffnung am 26. Mai 1860 Trier, in dem Fall also Trier West, über eine neue Moselbrücke bei Kathaus mit dem Kohlengebiet und der Industrie des Saarlandes. Die jenseits der Mosel abzweigende Strecke nach Süden hin ergab gleichzeitig über Igel, Wasserbillig die Verbindung zur großherzoglichen Luxemburger Bahn und hier in Luxemburg mit der Minette. Konz erhält damals das wohl repräsentativste Bahnhofsgebäude an der ganzen Saarstrecke. In seiner Nähe beginnt um 1870 dann die erstmalige Bebauung jenseits der Gleise, also außerhalb des Altortes Konz. In dem Fall mit der Bahnhofstraße und in der Nähe der Saarbrücke mit der Brückenstraße.
Also das bedeutet ja quasi, damals gab es ja schon Wege und da wurde der Ort ja quasi so ein bisschen zerschnitten.
Ja, ein Dilemma, unter dem wir teilweise heute noch leiden. Die Trasse der späteren Schillerstraße bis zur Einmündung in die Wiltinger erhielt damals Schrankenanlagen. Das schien auch zu funktionieren bei dem damaligen Straßenverkehr. Gleichzeitig auch für die benachbarte Brückenstraße gab es eine Schrankenanlage und eine erste Schillerbrücke als Stahlfachwerkbrücke wurde erst 1898 erbaut. Die heutige ist von einer Nachkriegskonstruktion von 1958. Die Konstantinstraße als Zufahrt zu Jeuchen und Tälchen damals erhielt ebenfalls Schrankenanlage. Diese wurden aber um 1907 durch Bau einer Unterführung ersetzt.
Ah, sehr interessant. Wie war das denn eigentlich mit der Schifffahrt auf Obermosel und Saar? Bisher florierte diese ja zwischen Saarland und Lothringen und von der Mosel zum Rhein abwärts. Und was waren dann die Auswirkungen unter anderem für die Schiffer und Halfen mit ihren Anspannstationen an der Konzer Saarbrücke damals?
Ja, in der Tat. Bis dahin gab es noch rund 50 Frachtschiffe über die Konzerbrück und die Konzer Saarspitz an der Saar-Mosel-Mündung. Das heißt, meist nur vom Spätherbst bis Frühjahr, möglich durch die Wasserstände. Zudem sollte 1878 zusätzlich die Eröffnung der Moselbahn dann von Koblenz bis Trier und weiter über Konz und die Obermosel nach Lothringen und Metz, Sie erinnern sich, 1871, der erste Krieg, mit den Gruben und der Eisenindustrie erfolgen.
Durch die neue Strecke, das hat ja dann, denke ich mal, auch gravierende Auswirkungen auf den Ort. Es war ja vorher dann, denke ich, eher von Landwirtschaft oder auch von Weinbau geprägt. Da sind ja sicher dann viele Flächen weggefallen von den Bauern. Wie war es denn dann? Und ich denke auch, der Ort ist ja dann auch stark gewachsen. Dann.
Die Moselbahn, also die neue Strecke, bedeutete, dass sie von dem neuen Hauptbahnhof von Trier, der dann von Trier West nach Trier Haupt, wie wir heute noch sagen, wechselte, dass diese Strecke über Trier Süd und St. Matthäus, Estrich, am Löllberg, am Fuß des Löllbergs vorbei, den Anschluss an die bestehende Eisenbahn in Konz-Kartaus schaffen musste. Die Auswirkungen, richtig bemerkt, waren städtebaulich gravierend und daneben, oder was noch gravierender vielleicht war, die Konzer Bauern und Winzer mussten ihr gesamtes Land des unteren Flurs, und das war das beste Land, abgeben bzw. verkaufen. Und das schürte in Konz in beträchtlichem Maße Existenzängste. Ja. Hinzu kam, dass nun neue fremde Einwohnerschaften schon von der Zahl her, von der Anzahl, erdrückend war für die Konzer. Zunächst musste der im rechten Winkel in den Gleisen als Endbahnhof erst einige Jahre alte Bahnhof Merzlich wieder abgebrochen werden. An seine Stelle wird dann ein neuer Bahnhof im Ort Merzlich bzw. an der jetzigen Stelle erbaut. Zur Unterscheidung mit Merzig-Saar erhält der Bahnhof die Bezeichnung Kartaus. Und die geht dann später auf den neuen Ortsteil Kartaus zwischen Kloster und dem Konzerdamm über. Nach Inbetriebnahme der Eisenbahnwerkstätten, des sogenannten EAW, 1879 erfolgt ein stetiger und sich verstärkender Zuzug von Arbeitskräften. So sollte eine Eisenbahnersiedlung in direkter Nähe, also am späteren Kohlenlager beziehungsweise am Standort der KUAG entstehen, was jedoch nicht realisiert wurde, aus verschiedenen Gründen. Es erfolgt dann der Beginn und zwangsläufig die Intensivierung der Bebauung von Kartaus, im Wesentlichen zunächst an der langen Provinzialstraße, der Kartäuserstraße, mit Beginn der Bebauung im Süden, das heißt in Nähe der Bahndämme um 1879-80.
Dann war ja Konz zur Mitte des 19. Jahrhunderts noch ein relativ kleines Bauern- und Winzerdorf. Allerdings denke ich mit dem Saarübergang von besonderer Bedeutung. Mit welchen Einwohnerzahlen, insbesondere mit Merzlich-Kartaus, und welchen Veränderungen konnte man denn jetzt mit dem Bahnbau rechnen?
Ja, das ist eine interessante Statistik. Mit Beginn des Bahnbaus, also 1857, hat Konz, also dieser Bauern- und Winzerort, Alt-Konz, etwa 700 Einwohner.
Oh, kaum vorstellbar heute.
Kaum vorstellbar heute. Die wachsen natürlich dann mit der fertiggestellten Bahn schnell an, auf etwa 1300, 1880 mit der Bebauung Kartaus. Und auch im Bereich der heutigen Bahnhofstraße sind wir schon bei knapp 2000 Einwohner. Um 1890, also nochmal 10 Jahre später, bei über 4300. Eine enorme Entwicklung, die dann sich weiter steigert bis zum Jahresende mit knapp 6600.
Das ist ja schon Wahnsinn, wenn man dann bedenkt, innerhalb von 50 Jahren fast verzehnfacht der Ort. Wo haben denn dann die ganzen Leute da gewohnt? Ich meine, wir haben eben gesagt, die Bauern, die mussten ihre Flurstücke da verkaufen, um Platz für die Bahn zu schaffen. Und allgemein, da muss ja der heutige Ortsteil Kartaus, der muss ja eine riesige Baustelle gewesen sein für die ganze Infrastruktur.
Also mit dem Bau der Moselbahn spätestens 1878, 79 war ein großzügiger Ausbau der Gleisanlagen zwischen Merzlich und Konz erfolgt. Unter anderem mit Drehscheiben, interessanterweise die Begründung, damit die Loks hier in Richtung Luxemburg mit dem Schornstein nach vorne wenden können. Aha. Ist klar, die kamen ja von der Saar her, von der oberen Saar, und standen in Richtung Trier mit dem Schornstein. Ja. Sie mussten also nach Luxemburg eben wenden. Auch hier der uralte Verbindungsweg von Konz nach Merzlich, also zum Kloster auch, diagonal durch den Flur, war durchtrennt worden. Also im Grunde die Weinbergstraße und die heutige Klosterstraße sind ein Reststück dieser Verbindung nach Merzlich. Die königlichen Eisenbahnwerkstätten, wie es heißt, entstanden auf einem Areal von 34.000 Quadratmeter. Eine enorme Fläche mit über 22.000 Quadratmeter überbauter Fläche. Also mit Gebäuden überbaut, unter anderem mit 15 aneinandergereihten Hallen an den Gleisen, die man ja heutzutage in der Struktur noch sehr gut sieht, zumindest erahnen kann.
Ja, ganz schön groß. Heutzutage sieht man das Bild noch in der Konzer Chronik, glaube ich. Ja. Und bei so einer Größe hat man ja sicher auch enorm viel Personal gebraucht. Sicher Arbeiter, Handwerker und Angestellte. Was gab es da alles für Berufe und was waren die Hauptarbeiten, Aufgaben und ja, die Einrichtungen auch der Werkstätte?
Wir haben für diese Zeit eine enorme personelle Ausstattung der Eisenbahnwerkstätten. An Arbeiter, an Handwerkern und Angestellten natürlich auch. Es gibt Zusammenstellungen aus der Zeit, aus denen man Handwerker sehen kann, die es heute gar nicht mehr gibt. Man fragt sich manchmal, was haben die doch gemacht? Was war zum Beispiel ein Zuschläger? Ja. Das war der Mann, der beim Schmieden mit dem dicken Hammer zuschlug, nach einem weiteren Rhythmus mit einem kleinen Hammer. So. Also interessante Perspektiven, wenn man diese Statistiken sieht. Und diese Auflistung hat interessanterweise damals der damalige Pfarrer und Dechant Heinrich Schmitz gemacht. Ein in Konz immer noch in den Köpfen, ja, der Senioren, will ich mal sagen, präsenter Mann. Schwerpunkt für die Belegschaft von rund 1500 Personen. Alle denkbaren Handwerkerberufe, wie ich schon sagte, zur Wartung der Loks, die Hauptaufgabe, Wartung der Loks und dann auch unterhalb von Güter- und Personenwagen. Das impliziert ja schon alle Berufe im Grunde genommen, klar, vom Polsterer bis zum Schmied,
klar,
würde ich mal sagen. Außerdem war dieses EAW, Eisenbahnausbesserungswerk Konz, verantwortlich für 25 Rangiergleise zwischen den Werkstätten und Märzlich. Mit 160 Weichen, das sind imponierende Zahlen, 7 Stellwerke um Konz sowie mehrere sogenannten Rottenzüge. Das sind Gleisarbeitergruppen,
ja,
die also in eigenen Zügen, mit Personenzügen und Materialzügen unterwegs waren zur Instandhaltung der Strecken. Die Sirene der Werkstätte bestimmte nun zu den Arbeitszeiten weitgehend den Tagesablauf von Konz Karthaus. Das konnte man sich auch noch vor einigen zig Jahren von pensionierten Bahnarbeitern, Bahnleuten schildern lassen.
Da war wirklich, also wie heute die Kirchturmglocken, war da die Werkssirene.
Zu den Kirchturmglocken kam die Werkssirene. Ja. Die gab den Rhythmus an, ja. 1911 dann, nach etwa 30 Jahren, erfolgte jedoch ein gravierender Einschnitt in die Betriebsstruktur. Ein bedeutender Teil von Arbeit und Personal wurde nach Trier West zum EAW Trier West verlegt und diesem Werk unterstellt. Zum Beispiel die wichtige Lokwartung.
Oh, ne.
Das war ein Einschnitt für Konz, den man sich kaum vorstellen kann heute. Es gab ja ganze Straßenzüge mit Lokführern in Konz. Zum Beispiel die Konstantinstraße. Das war die Straße der Lokführer. Und wer weiß, wie lang die ist und wie dicht bebaut. Also, ja, eine andere Zeit.
Ist ja dann, war ja dann, wie du sagst, ein erheblicher Einschnitt dann.
War ein ganz erheblicher Einschnitt.
Aber wir sind ja jetzt hier kurz vor dem Ersten Weltkrieg, der dann 3 Jahre später angefangen hat. Wie war denn da die Position von Konz oder die strategische Position? Ich meine, es ging ja dann nach Westen auf, nach Frankreich. Da war Konz ja mit Sicherheit mit seinen Gleisanlagen schon ein bedeutender Bestandteil.
Ganz bedeutender Standort. Militärstrategisch 1418 und zum Aufmarsch nach Westen sowie in der Folge spielte Konz eine ganz besondere Rolle. Nach der Kriegserklärung am 3. August 1914 war Konz mit seinen Bahnanlagen zum Aufmarschgebiet geworden. Sie rollte Zug um Zug über die 3 Bahnstrecken über Konz nach Westen. Die 3 Bahnstrecken Saar, Obermosel Richtung Dietenhofen-Metz,
ja,
und Luxemburg natürlich. Ja. Die Konzer Eisenbahner waren Tag und Nacht im Dauereinsatz. Bahnanlagen und Brücken unterlagen strenger militärischer Überwachung.
Klar.
Bewachung und Überwachung, weil man immer wieder fast hysterisch Spione gesehen haben wollte, die ausspionierten und die auf Attentate aus waren und auf
Sabotage.
Hinzu kam, dass in diesen Kriegsjahren 1914-18 bereits vereinzelt Bombenabwürfe über Konz Karthaus kamen. Das war natürlich eine ganz neue Erfahrung,
klar,
und führte zu panikartigen Reaktionen.
War ja was Neues.
Es gab einige Tote in Konz.
Vorher.
Die Straße am Tunnel wurde damals in Bombenstraße umgetauft. Da ist eine ganze Familie draußen vor der Tür durch Bombenabwurf umgekommen. Traurig. Bombenabwürfe mit Luftschiffen, also Zeppelins.
Ja, ja.
Geräuschlos, fast geräuschlos. Ja. Die hatten von Metz nach hier nicht so weit.
Ja.
Und je nachdem, wie der Wind stand, waren die recht schnell hier. Ne?
Ja. Schrecklich. Und dann sollte es ja auch nicht bei den einzigen Bomben bleiben, die noch auf Konz fallen. Ja. Inwiefern sollte denn in den unmittelbaren Nachkriegsjahren dann das Jahr 1923 als sogenanntes Jahr des passiven Widerstands oder auch als Separatistenjahr in die Konzer Geschichte und auch vor allem das Gedächtnis der Konzer Eisenbahner eingehen?
Also von den damals rund 8000 Einwohnern von Konzkartaus im Jahre 1923 waren 3113 Bahnleute. Während dieser französischen Besatzungszeit im Rheinland wurden die enormen französischen Reparationsforderungen Kohle, Holz fast ausschließlich mit der Bahn befördert. So auch über Konz natürlich. Die Eisenbahner hatten jedoch von der Reichsregierung jenseits des Rheines die Aufforderung erhalten, hierzu keine Hilfestellung zu geben. So den passiven Widerstand zu leisten. Dies ließ sich natürlich besonders von den vielen Eisenbahneinrichtungen in Konz umsetzen. Logisch. Es führte von Arbeitsverweigerungen, Streiks bis zu Sabotageakten der Konzer Eisenbahner, Stilllegung der Werkstätten und so weiter und so weiter. Die Franzosen antworteten mit militärischer Verfolgung, versuchten den Bahnbetrieb in eigener Regie und mit französischen Bahnleuten, sogenannten Separatisten, unter denen auch viele Konzer dann waren, zu führen. Letztlich kam es zu massenhaften Ausweisungen von Bahnfamilien über den Rhein ins Reich, hieß es dann. Dies bei Verlust ihrer Wohnungen mit Einrichtung ihrer gesamten Habe. Man muss sich dieses Drama vorstellen. Sie wurden von einer Stunde auf die andere benachrichtigt, hatten am Bahnhof anzutreten mit der gesamten Familie, Kinder, Kegel, die Jungen, durften nur Handgepäck haben, wurden in den Zug geschubst und ab ging's über den Rhein in Koblenz.
Tragisch, kann man sich gar nicht vorstellen.
Tragisch, tragisch. Ja. Bis Jahresende 1923 hatten diese Ausweisungen 442 Bahnfamilien aus Konz und Iran getroffen. Ja. Es waren erschütternde Szenen, die sich abspielten. Es gibt in der Chronik dazu auch einen eigenen Bericht. Und vielleicht, wenn Sie sich informieren wollen, unter Lichtsmühle, die gesamte Lichtsmühle, ich glaube 7 Familien wohnten damals in der alten Lichtsmühle, die nicht mehr Mühle war, aber der Bahn gehörte. Und da war es besonders tragisch, weil die Konzer Zivilbevölkerung dann auch zu den Familien drängten und es dann zu Szenen kam, die also durch die französische Reiterei, die Spahis, das heißt die marokkanischen Reiter auf ihren schnellen Pferdchen, gab es also gefährliche, hochgefährliche Szenen, sodass viele Konzer, Männer, Jungmänner besonders, flüchteten, sich verstecken mussten. Einige in den Kirchturm flüchteten, in die Kirche und so weiter und so weiter. Also das ist ein eigenes Kapitel für Konz. Ja,
ja, wir haben ja schon gehört, schon im Ersten Weltkrieg war Konz gerade durch die Bahnanlagen ein strategischer Ort für das Reich, aber natürlich dann auch ein attraktives Ziel. Jetzt kann ich mir vorstellen, das war natürlich, denke ich mal, im Zweiten Weltkrieg nicht viel anders.
Ja, im Zweiten Weltkrieg, 39, 45, da denkt wohl jeder Konzer zunächst an die Katastrophe vom Donnerstag, dem 11. Mai 1944, als US-Bomber in einem verheerenden Luftangriff, muss man sagen, das Konzerzentrum mit Zettelmeier im Zentrum, sowie Bahnanlagen mit den Werkstätten, die ja auch noch im Zentrum lagen, in Schutt und Asche legten. Ein Schicksalstag für Konz mit 53 Toten, zahllosen Verletzten bei der Zerstörung ganzer Straßenzüge in der Innenstadt. Das EAW war nur noch ein Gewirr von Stahl und Trümmer. Es gibt da eine Fotoserie, die am zweiten Tag gemacht wurde. Und ein zweiter Luftangriff dann am 1. September 1944 auf die Bahnanlagen zwischen Werkstätten und dem Bahnhof Kartaus, also dem Verschiebebahnhof im Rangierbahnhofbereich. Dieser Angriff war ein Massaker mit etwa geschätzten 150 Toten und Hunderten Verwundeten und Verletzten. Als hier in den Gleisen gleichzeitig haltende 5 Züge, weil Luftalarm war, mussten die halten.
Klar.
Mit verwundeten Flüchtlingen sowie einem Munitionszug angegriffen wurden.
Verheerend.
Es war verheerend, ja.
Ja, schlimme Folgen damals. Und nach dieser ganzen Zerstörung war doch sicher auch der Wiederaufbau, insbesondere von der ganzen Infrastruktur, den Bahnanlagen, den Brücken und auch den Werken, eine Riesenaufgabe für Konz. Und man hatte ja wie im ganzen Land wahrscheinlich auch hier kaum Ressourcen dafür, oder?
Es ist bewundernswert, wie die Konzer und besonders natürlich die Bahnleute, Bahnfamilien damals reagiert haben. Man ging praktisch sofort an den Wiederaufbau. Mhm. Aufräumen zunächst mal,
klar, ja.
Bomben entschärfen, Granaten entschärfen, Wiederaufbau. Es wurde direkt losgelegt und als der Krieg vorbei war, war ich ja noch Wellener im Alter von 8 Jahren. Und ich erinnere mich noch sehr gut über die allgemeine Freude und die Versammlung an den Gleisen in Wellen, als wir in Wellen am 3. September 1945 den ersten Zug noch als Probefahrt von Konz kommend begrüßen konnten. Die zerstörten Eisenbahnbrücke vor der Saarmündung war inzwischen durch ein Provisorium befahrbar gemacht worden. Das heißt, die Brücke lag in der Saar und man hat 2 riesige Stahlträger eingezogen und auf denen wurden Schwellen und Gleise verlegt. Also eine wackelige Angelegenheit. Und ich kann mich erinnern, als dann 1946, 47 das Jahrhunderthochwasser kam, spielte das Hochwasser direkt unter diesen Trägern. Und man lief auch, weil ja die Konzer Saarbrücke, also die Konzerbrücke, die Saarbrücke ja zerstört war, lief man über diese Stahlträger, über die Flansche. Das war nicht jedermanns Sache.
Ja.
Ja, aber so war es eben. Ja.
Aber beeindruckend, also innerhalb von den paar Monaten dann, dass man dann im September schon wieder gefahren ist.
Ja.
Aber auch das zeigt dann wieder,
wie
wichtig der Zug war.
Es waren ja alle Brücken zerstört.
Klar.
Das war, es ging immer nur in Teilabschnitten, wo die Bahn wieder fahren konnte. Aber das ging auch ohne Telefon und so weiter. Das sprach sich rund und man war froh, wenn man zum nächsten Ort per Bahn mal wieder kam. Ne?
Ja, die weiteren Jahre nach dem Krieg waren ja dann vom Wiederaufbau geprägt und von
Wirtschaftswunder,
sagt man ja. Aber trotzdem, die EAW musste dann aber schließen in den 50ern, 1956, mit zuletzt 750 Bediensteten. Und damit war im Prinzip das Ende der Eisenbahn in Konz eingeläutet. Und wie du eben gesagt hast, die Werksirene in Kartaus, die ist dann letztendlich verstummt.
So war es.
Ja, gutes Stichwort, Marcel. Auch unser Podcast wird für heute gleich verstummen. Vielen Dank, Rudolf, dass du da warst.
Ja,
wir haben uns sehr gefreut. Es war sehr interessant. Vielleicht können wir uns ja für einen anderen Podcast nochmal treffen.
Ja, wir suchen uns ein anderes Thema aus.
Ja, klar. Ja, genau. Es wird auch nicht bei diesem Podcast bleiben. Wir werden noch weitere Podcasts aufnehmen darüber. Können Sie sich gerne in den einschlägigen Kanälen auf Social Media, Instagram, Facebook oder auch auf unserer Homepage informieren. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und danke fürs Zuhören.
Tschüss, bis zum nächsten
Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.